Zweite Reaktion, Ablehnung. Und die wird jetzt geschildert ab Vers 16. Jesus beendet nochmal die Aussagen zu Johannes mit den Worten, wer Ohren hat, der höre, passt auf, dass ihr nichts verpasst, Und dann wendet er sich den Leuten zu und sagt, mit wem aber soll ich dieses Geschlecht vergleichen? Matthäus 11, Vers 16. Es gleicht den Kindern, die auf dem Markt sitzen und rufen den anderen zu, wir haben euch aufgespielt und ihr wolltet nicht tanzen. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr wolltet nicht weinen. Johannes ist gekommen, aß nicht und trank nicht, so sagen sie, er ist besessen. Der Menschensohn, also Jesus selbst, ist gekommen, isst und trinkt, so sagen sie, siehe, was ist dieser Mensch für ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden aus ihren Werken. Mit wem soll ich dieses Geschlecht vergleichen, sagt Jesus. Ich bringe euch Gottes Angebot, aber ihr lehnt mich ab, weil ich nicht in euer Schema passe, weil ich nicht nach eurer Pfeife tanze. Und ihr verhaltet euch wie freche Kinder auf dem Marktplatz. Und das ist interessant, wie literarisch der Herr Jesus hier eine Szene malt, die sich die Leute gut vorstellen können. Stellen Sie sich vor, einen Marktplatz in Israel, es ist heiß, die Händler preisen ihre Waren an, es wird gehandelt, gestritten, gelacht, es riecht nach Leder und frischem Obst. Und die Kinder sind dabei. Marktplatz im Nahen Osten ist ja immer auch Spielplatz für die Kinder. Und einige sind da, so ein paar Freche, die wollen immer bestimmen, was alle spielen sollen. Und die sagen, los, lass uns jetzt mal Hochzeit spielen. Aber die anderen, die wollen nicht so richtig mitspielen. Die hatten sich da was anderes vorgestellt. Und nach einigen Minuten schallen schon wieder die lauten Stimmen über den Markt. So, jetzt ist genug, jetzt wollen wir mal Beerdigung spielen. Und die anderen fühlen sich überfahren und ziehen sich zurück. Und das bringt diese selbsternannten Bestimmer jetzt erst recht in Rage. Und sie sagen, also erst wollten wir Hochzeit spielen, da habt ihr nicht mitgemacht. Dann wollten wir Beerdigung spielen, da habt ihr euch auch gesträubt. Könnt ihr nicht endlich mal tun, was wir euch sagen? Stellt euch doch nicht so an. Das ist die Szene, die Jesus hier zeichnet. Wir haben euch aufgespielt und ihr wolltet nicht tanzen. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr wolltet nicht weinen. Und die Botschaft ist klar. Der Herr sagt, ihr seid wie die bockigen Kinder auf dem Marktplatz. Und ihr seid wetterwendisch. Mein Vorläufer, Johannes den Täufer, tja, den habt ihr abgelehnt mit der Begründung, der ist uns zu streng, der ist uns zu ernst, der ist uns zu asketisch. Und mir kommt ihr jetzt genau mit dem entgegengesetzten Vorwurf, Jesus, du bist uns zu weltlich, du bist uns nicht fromm genug, weil du nicht so punktgenau zu unserer Tradition passt. Also mit Johannes wollten sie Hochzeit spielen und der war ihnen zu ernst. Und mit Jesus wollten sie Beerdigung spielen und der war ihnen zu lebendig für eine Beerdigung. Das ist die Situation, die Jesus hier zeichnet. Und Johannes hatte die öffentliche Aufmerksamkeit für Jesus ja als sein, ja, wenn Sie wollen, als sein Pressesprecher auch organisiert. Er war dort am Jordan aufgetreten mit dieser aufrüttelnden Botschaft. Und die Reaktion war geteilt. Und die Kritiker holten schwere Geschütze hervor und sie skandalisierten seinen Auftritt. Sie sagten, Vers 18, er ist besessen. Also sein ernstes Auftreten, seine asketische Lebensweise, seine ständige Bußpredigt, das war ihnen unbequem. Und unbequeme Leute wird man am besten los, indem man sie abstempelt, lächerlich macht oder verleumdet. Also eine der Methoden zieht immer. Man stempelt sie ab, man macht sie lächerlich, man verleumdet sie. Er setzt irgendwas in die Welt, was sie angeblich gesagt oder getan haben sollten. So, und dieselben Leute, die Johannes kritisierten, die haben dann Jesus ebenso ins Visier genommen, Vers 19. Und was haben sie über Jesus gesagt? Was ist dieser Mensch für ein Fresser und ein Weinsäufer? Ein Freund der Zöllner und der Sünder. Sie haben ihm also genau das Gegenteil vorgeworfen. Jesus war ihnen zu normal. Im Gegensatz zu den Johannesjüngern hat Jesus kaum gefastet. Äußerlich, gut, er hatte keinen großen Besitz und er musste oft in sehr unbequemen Umständen klarkommen. Aber er hat auch Wein getrunken. In südlichen Ländern ist das ja manchmal so ein ganz alltägliches Getränk. Er hat offensichtlich gutes Essen genossen und das passte ihnen dann auch wieder nicht. Und haben sie gesagt, er ist ein Fresser und ein Säufer. Der war ihnen ja nun mindestens so unbequem wie Johannes. Und damit nicht genug, sie haben noch mit einer geschickten Halbwahrheit operiert. Sie haben gesagt, er ist Freund der Zöllner und Sünder. Zöllner und Sünder wurden immer so in einen Topf geworfen. Das waren die Leute, die krumme Touren machen. Die Zöllner, die hatten Kontakt mit den Heiden und dadurch waren sie schon unrein in den Augen der richtigen Juden. Und natürlich war das in gewisser Hinsicht richtig. Jesus war ein Freund der Zöllner und Sünder. Er hat sich ihnen zugewandt. Er hat ihnen eine Chance gegeben. Er hat ihnen Gottes Vergebung angeboten. Aber die Gegner wollten den Eindruck erwecken, er macht gemeinsame Sache mit ihnen. Das hat er ja gerade nicht gemacht. Er ist ja hingekommen, um ihnen die Umkehr zu eröffnen. Ja, und irgendwas bleibt dann schon hängen, ne? Ein Säufer, ein Fresser, ein Freund der Zöllner und Sünder. Jedenfalls, sie sagen ganz bewusst, nein, wir wollen den nicht. Das ist die Reaktion Ablehnung. Attacke gegen Johannes, Attacke gegen Jesus. Und dann kommt gleich die Reaktion 3 hinterher. Und Sie sehen auch, unser Tempo erhöht sich jetzt, wie wir durch den Text gehen. Zweifel war die erste Reaktion auf Jesus. Ablehnung, die zweite, 16 bis 19. Tja, und jetzt? Und jetzt Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit. Jetzt lesen wir die Verse 20 bis 24. Da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Taten geschehen waren, denn sie hatten nicht Buße getan. Wehe dir, Korazin! Wehe dir, Bethsaida! Wären solche Taten in Tyrus und Sidon geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, die hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben werden? Nein, du wirst bis in die Hölle hinuntergestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Taten geschehen wären, die in Gier geschehen sind, es stünde noch heutigen Tages. Doch ich sage euch, es wird im Land der Sodomer erträglicher gehen am Tage des Gerichtes als dir. Ich habe auf diesem Zettel hinten eine Landkarte Ihnen abdrucken lassen, auf der Rückseite. Eine Landkarte. Damit Sie sich vorstellen können, von welchen Städten Jesus hier redet. Er sagt, wehe dir, Korazin, Bethsaida, Kapernaum. Also diese Städte befanden sich alle im nördlichen Bereich des Sees Genezareth. Das können Sie da gut erkennen. Was hatten sich diese Städte denn zu Schulden kommen lassen? Wissen Sie es? Die waren nicht besonders unmoralisch. Die hatten Jesus nicht verfolgt wie Nazareth. Und dann kommt es ja noch doller. Die Städte sollen schlimmer sein als Tyrus, Sidon und Sodom. Also das waren nun urheidnische Städte. Es wäre so, als wenn Jesus gesagt hat, Hannover wird es im Gericht schlimmer gehen als der Reeperbahn von St. Pauli und der Bronx, die nun vor Kriminalität nur so strotzen soll. Das ist etwa der Vergleich. Wir müssen das mal mit israelitischen Ohren hören. Ja, für Kenner des Alten Testaments galten diese Städte wirklich als Ausbund an Gottlosigkeit. Tyros, Sidon und Sodom, das war der Gipfel des Heidentums. Götzendienst, Hochmut, Habsucht, sexuelle Perversion. Und dann dieser schroffe Vergleich. Was haben denn Korazin, Bethsaida und Kapernaum sich schon vorzuwerfen? Es wird von ihnen nichts besonders Unmoralisches berichtet. Das steht in Vers 20. Sie taten nicht Buße. Also Jesus wirft denen nicht vor, was sie getan haben, sondern er hält ihnen vor, was sie nicht getan haben. Das waren vielleicht ganz nette Leute. Die haben sich vielleicht auch dann und wann Predigten von Jesus angehört. Die haben nicht bewusst Nein zu Jesus gesagt. Die haben nicht bewusst Nein zu ihm gesagt. Aber sie haben sich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen durch Jesus. Die sind so in ihrem normalen Alltagstrott zur Tagesordnung übergegangen, haben mal wieder eine Predigt gehört, mal wieder weitergelebt, so. Die haben nicht bewusst Nein gesagt, obwohl er in ihrer Gegend besonders lange aufgetreten ist. Jesus hat in dieser Gegend Bethsaida, Korazin, Kapernaum viele Predigten gehalten. Er hat dort gerade auch in der Anfangszeit viele Wunder getan, die seine Autorität und seine Kraft bestätigt haben. Hier ist dreimal von Taten die Rede in Vers 20, Vers 21 und Vers 23. Wären diese Taten bei dir geschehen? Und das griechische Wort da heißt Dynameis, also Krafttaten, Wunder, alles was wir gestern gesehen haben in Matthäus 8 und 9. Die haben gezeigt, hier kommt wirklich Gott mit seiner ganzen Macht auf euch zu, wie die Propheten im Alten Testament das angekündigt haben. Und Korazin, Bethsaida, in diesem Landstrich, da hat Jesus die Bergpredigt gehalten, nach allem, was wir wissen. In diesem Landstrich hat er die 5000 gespeist. In Bethsaida hat er Blinde geheilt zum Beispiel. Bethsaida war die Heimat von Petrus und Andreas und Philippus. Und die haben noch die Veränderung an diesen Männern gesehen. Es war alles Bethsaida. Und wehe dir, Korazin, wehe dir, Bethsaida. Es wird Tyros und Sidon erträglicher gehen am Tage des Gerichts als euch. Und Kapernaum wird noch mal mehr herausgehoben. Vers 23. Und du, Kapernaum, du wirst bis zum Himmel erhoben werden? Nein, du wirst bis in die Hölle hinuntergestoßen werden. Warum Kapernaum? Kapernaum war das Hauptquartier von Jesus. Kapernaum war eigentlich seine Stadt, wie man gesagt hat. Hier hat er oft gewohnt. Hier hat er besonders viele Wunder getan. Hier wurde der Hauptmannsknecht geheilt, der Hauptmann von Kapernaum. Hier wurde die Schwiegermutter des Petrus geheilt. Eine Schwiegermutter wurde geheilt. Hier wurde die
Alle Schwiegermütter freuen sich.
Hier wurde also eine Schwiegermutter geheilt. Hier wurde die Tochter des Jairus auferweckt. Hier wurde der Gelähmte wieder auf die Beine gestellt. Hier wurden Dämonen ausgetrieben. Alles in Kapernaum. Und doch, Vers 24, ich sage euch, es wird dem Land der Sodomer erträglicher gehen am Tage des Gerichts als euch. Und das ist für jüdische Ohren nicht mehr auszuhalten. Sodom, das finden Sie hier auch auf der Karte, ganz unten im Osten. Das gab es zu der Zeit schon gar nicht. Aber das hatte noch schlechteren Ruf als Sidon und Tyrus. Also Sodom war der sprichwörtliche Ausdruck für Gottlosigkeit, für Auflehnung gegen Gottes Gebote. Sie wissen, was in Sodom und Gomorra passiert ist, 1. Mose 19. Und bis heute haben wir diesen Ausdruck Sodomie. Also sexueller Verkehr zwischen Menschen und Tieren, benannt nach dieser Stadt. In Sodom wurde offensiv die Homosexualität propagiert und verbreitet. Also das lag da am südlichen Ende des Toten Meeres. Und als Jesus darüber redet, ist diese Stadt längst vom Erdboden verschwunden und von der Landkarte ausgelöscht. Und Jesus sagt, auch im Endgericht werden die Leute von Sodom ihre gerechte Strafe erhalten. Aber du, Kapernaum, wirst noch viel schlechter dran sein. Warum? Weil Gott dir viel näher gekommen ist. Und du hast trotzdem nicht reagiert. Und in diesem Vergleich, ihr Lieben, da sehen wir, was Jesus uns sagen will. Auch die schlimmste moralische Verfehlung, siehe Sodom und Gomorra, auch der frechste Verstoß gegen Gottes Gebote ist nicht so schlimm in Gottes Augen wie die Gleichgültigkeit gegenüber Jesus. Das wird hier deutlich gesagt. Im Grunde genommen, die schlimmsten ethischen Perversionen sind in Gottes Augen nicht so gravierend wie die Gleichgültigkeit gegenüber Jesus Christus. Das ist eine erschreckende Erkenntnis hier. Und je mehr einer von Jesus erfährt, siehe Kapernaum, umso unentschuldbarer ist es, wenn er sich ihm trotzdem nicht zuwendet. Und je besser ein Mensch über Jesus informiert ist, umso schlimmer ist es für ihn am Ende, wenn er nicht angemessen auf Jesus reagiert. Das hat Albrecht Bengel einmal gesagt, der große schwäbische Theologe. Er hat gesagt, jeder Leser des Neuen Testaments ist entweder viel besser oder viel schlimmer dran als die Menschen, die lebten, bevor Christus kam. Und damit meint er genau das. Er ist entweder viel besser dran, weil er zu Jesus findet dadurch, oder er ist viel schlimmer dran, weil er zu Jesus finden könnte und trotzdem ihn ablehnt. Und Gottes Gericht ihn dann umso härter treffen wird. Das ist diese Passage. Und das ist der eigentlich aufregende Punkt. Das Nein gegenüber Jesus wird im jüngsten Gericht härter bestraft als alle Verstöße gegen die 10 Gebote. Das Nein gegen Jesus wird im jüngsten Gericht, machen Sie sich darauf gefasst, härter bestraft als jeder Verstoß gegen die 10 Gebote oder irgendein anderes Gebot. Und das ist ganz egal, wie unser Nein zu Jesus aussieht, ob es ein bewusstes Nein ist oder ein unbewusstes, ein begründetes oder ein unbegründetes, ein emotionales oder ein kühles, ein ironisches oder ein spöttisches. Die Konsequenz ist immer die gleiche. Und Gott sagt zu denen, die zu seinem Sohn Nein sagen, sagt Gott Nein. Wie ich auf Jesus reagiere, so reagiert Gott, der Vater, auf mich. Und sogar die Archäologie bestätigt, wie ernst dieser Ausruf über die Städte gemeint war. Sowohl das alte Kurazin als auch Bethsaida als auch Kapernaum sind heute ja von der Landkarte verschwunden, beziehungsweise nur noch Ruinen. Ich bin selbst noch vor vielen Jahren auf den Ruinen von Kurazin rumgeklettert. Und Kapernaum wurde 400 nach Christus durch ein Erdbeben zerstört. Tiberias existiert noch. Das Gericht über die Städte ist ein Beispiel, ist ein Vorbild dafür, wie ernst Jesus am Ende das Gericht über die einzelnen Menschen nehmen wird. Und einer hat das sehr farbig ausgedrückt. Er hat gesagt, im großen Chor des Lebens ist es einfach mitzusingen, aber eines Tages wird jeder von uns vor Gott solo singen müssen. Eines Tages wird jeder von uns vor Gott solo singen müssen. Und welches Lied wollen wir dann anstimmen? Es gibt nur eine Möglichkeit, sich auf dieses Solo richtig vorzubereiten, dass ich mich zu Jesus flüchte, dass ich Ja sage zu ihm, dass ich mich ihm unterwerfe, dass ich mich an ihm nicht ärgere und dass ich diese Retterhand, die er mir hinhält, dass ich die ergreife und sage, mein Leben gehört dir. Was hätten die Menschen von Kroatien tun sollen? Was wird ihnen zum Vorwurf gemacht? Sie haben nicht Buße getan. Das heißt, sie sind nicht umgekehrt. Sie waren nicht bereit, ihr Leben zu überdenken vor Gott. Sie waren nicht bereit, zuzugeben, dass sie ein selbstbestimmtes Leben geführt haben, das Gott beleidigt. Sie waren nicht bereit einzusehen, dass ihr Leben sie verurteilte vor ihrem Schöpfer. Sie waren nicht bereit zuzugeben, dass sie ihn nicht über alles geliebt hatten. Oder wenn sie das eingesehen haben, haben sie gesagt, ja, wir haben dich nicht über alles geliebt, Gott, aber so schlimm war es ja wohl nicht. Und Buße heißt nicht nur, dass ich das zugebe, sondern dass ich Sehnsucht habe, mit Gott ins Reine zu kommen. Wie wird mein nur Wissen-Glaube ein echter Glaube? Dass ich Sehnsucht bekomme, mit Gott ins Reine zu kommen. Dass ich den Wunsch bekomme, ganz mit Jesus zu leben, trotz all meiner inneren Vorbehalte. Dass ich mich aus der Ruhe bringen lasse, im Unterschied zu Kapernaum, Bethsaida und Chorazin. Und Jesus, ja, ich will, dass alles anders wird. Ich will Vergebung und ich komme zu dir und ich brauche dich. Und ich danke dir, dass du da bist und dass du mir alles schenken wirst. Das sind die drei Reaktionen auf Jesus, die Matthäus uns hier zeigt. Zweifel, Ablehnung, Gleichgültigkeit. Und es ist für uns eine gute Hilfe, zu überprüfen, wie ist meine Reaktion auf Jesus. Und dann kommt Jesus auf die Zielgerade. Er zieht gewissermaßen selbst eine gewisse Bilanz ab Vers 25. Und er formuliert diese Bilanz im Gebet zu seinem Vater. Und das sind die letzten Verse bis 30, die will ich jetzt nochmal im Zusammenhang lesen. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies, also das Evangelium, die Umkehr, den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Und dann folgt der Heilandsruf, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ursachenforschung. Drei Verse lang, der Blick hinter die Kulissen, 25 bis 27. Jesus reagiert. Jesus reagiert auf diese Ablehnung mit einem Lobgebet. Ich preise dich, Herr des Himmels und der Erden, du bist souverän. In dem Moment, wo die Feindschaft sich zuspitzt, wo die Ablehnung der Leute immer deutlicher wird, da lobt Jesus den Vater im Himmel. Und er zeigt uns damit indirekt den Grund, warum Menschen Gott ablehnen. Und das Erste, was wir hier sehen, Gott verbirgt sich. Das ist Vers 25. Ich preise dich, dass du dies oder weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast. Das ist jetzt der Blick hinter die Kulissen. Gott hat es den Weisen und Klugen verschlossen. Gott hat es Bethsaida und Chorazin und Kapernaum verschlossen. Ohne Gott sind wir Menschen eingeschlossen in einem dunklen Haus. Und wir suchen nach Glück und wir suchen vielleicht nach Gott und wir kommen nicht raus. Vor dem Haus hängt ein Schloss. Und das versperrt uns den Weg. Und Gott sitzt nicht einfach nur da und wartet, sondern Gott handelt. Gott verschließt. Gott hängt das Schloss vor und zieht den Schlüssel raus. Das sagt Jesus hier. Wir kriegen keine Antwort auf unsere Fragen, auf unsere Zweifel. Vor der Tür unseres Herzens hängt ein Schloss. Gott verbirgt sich, den Weisen und Klugen verborgen. Wer ist mit den Weisen und Klugen gemeint? Das sind nicht einfach nur die Intelligenten oder die Gebildeten. Dann hätten Leute wie Paulus oder Lukas oder Blaise Pascal nie eine Chance gehabt, Gott kennenzulernen. Nein, das ist sarkastisch gemeint. Das sind Leute, die sich auf ihre eigene Weisheit und Klugheit verlassen. Das sind die Leute, von denen in den Versen davor die Rede ist. Das sind die Leute, die sich über Gott ein letztes Urteil anmaßen. Die sagen, ich kann durch meinen Verstand entscheiden, was wahr ist. Damit ist nicht intellektuelle Fähigkeit gemeint. Das ist ja auch ein Geschenk Gottes. Gott lehnt niemanden ab, weil er intelligent ist, sondern was Gott ablehnt, ist die Haltung des Stolzes. Ich behalte mein Steuer selbst in der Hand. Wie mir mal jemand sagt, ich habe mich ja in gewisser Weise für Gott geöffnet, ich habe ja einen Schritt auf ihn zugemacht, aber ich habe da eben noch meine Vorbehalte und jetzt wäre es eigentlich an Gott, dass er reagiert, hat er wirklich gesagt. So nach dem Motto, jetzt müsste Gott doch eigentlich mal auf meine Bedingungen eingehen. Jetzt wäre es doch an der Zeit, wo ich schon so nett auf Gott zugegangen bin. Jesus sagt, die Klugen und die Weisen, die Gott mit der inneren Haltung des Stolzes begegnen, die können nicht damit rechnen, dass Gott ihnen entgegenkommt. Die dürfen nicht damit rechnen, dass Gott sich auf ihre Bedingungen einlässt. Das haben wir schon in den ersten Versen gesehen, dass Gott nicht diskutiert. Sondern auf unseren Stolz antwortet Gott dadurch, dass er den Weg zu sich verschließt. Und wir kommen nicht raus aus dem Haus. Und je mehr wir an dem Schloss rütteln und zerren, je mehr wir uns gegen Gott aufbäumen, je sturer wir an unserem Stolz festhalten, umso fester wird dieses Schloss. Und Paulus schreibt darum, in ihrer Weisheit sind sie zu Narren geworden. Und dieser Stolz, der liegt uns im Blut. Das begann bei Adam und Eva, sollte Gott gesagt haben. Die Haltung ist überhaupt nicht modern. Wird immer so gesagt, so modern, der mündige Mensch. Das zeugt nur von Geschichtsunkenntnis. Aber im 18. Jahrhundert bekam diese Haltung natürlich nochmal einen kräftigen Schub für die Gesellschaft durch die Philosophie der Aufklärung. Die Aufklärung hat eigentlich nur öffentlich auf die Fahnen geschrieben, was im Herzen des Menschen sowieso drinsteckt. Das hat die Aufklärung nochmal programmatisch formuliert gewissermaßen. Es wird keine äußere Autorität anerkannt. Immanuel Kant hat gesagt, es gibt keine echte Offenbarung, die uns richtige Erkenntnisse geben könnte. Es kann nicht eine übernatürlich gegebene Offenbarung geben. Kann nicht. Weil Immanuel Kant sich das nicht vorstellen kann. Und einer von denen, die in der Zeit der Aufklärung lebten, war der Dichter Matthias Claudius. Und er hat sich nicht auf die Seite der Weisen gestellt. Und er hat in einem Lied, das wir alle kennen und die meisten von uns jedenfalls, diese Weisen kritisiert. Er hat, und das war auch indirekt gegen Kant gerichtet. Er hat geschrieben, wir stolzen Menschenkinder sind eitel arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Und dann hat er in der dritten Strophe gesagt, seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost verlachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Ne? Da hat er im Grunde genommen die ganze Lächerlichkeit der Aufklärung auch in einem Liedvers beschrieben. Und Gottes Antwort ist ernst und heilig. Er verschließt seine Wahrheit. Du hast dies den Weisen und Klugen, den selbsternannten Weisen und Klugen, verborgen. Und das war bei den meisten so, die Jesus vor sich hatte. Und das ist heute ganz ähnlich. Gott hat uns immerhin noch einen Liebesbrief in den Briefkasten geworfen. Gott wirft den Menschen in ihr verschlossenes Haus noch die Bibel rein. Aber sie sitzen drin. Was wird jetzt geschehen? Und dann gibt Jesus einen Grund dafür, warum die Glaubenden glauben. Das ist der nächste Vers, weil Gott sich offenbart. Ganz einfach, die Unglaubenden glauben nicht, weil Gott sich verschließt. Und die Glaubenden glauben, weil Gott sich offenbart. Vers 26, ja Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Du hast es den Unmündigen offenbart. Jetzt müssen wir wissen, wer sind die Unmündigen? Die Unmündigen sind die Paulus und die Matthias Claudius. Das meint wieder eine innere Einstellung, dass ich zugebe, dass ich es auf eigene Faust nicht schaffe, die Wahrheit zu finden. Dass ich auf eigene Kraft nicht packe, mein Leben auf die richtige Schiene zu bringen. Die Weisen verlassen sich auf sich selbst, die Unmündigen verlassen sich auf Gott. Und das ist eigentlich Demut, das ist diese innere Haltung. Gott, lass uns dein Heil schauen, sagt Matthias Claudius. Auf nichts Vergängliches trauen, nicht Eitelkeit uns freuen. Lass uns einfältig werden. Und einfältig meint nicht naiv, sondern lass uns unsere Hände ausstrecken nach dir. Lass uns auf deine Hilfe verlassen. Lass uns nach dir fragen. Lass uns einfältig werden. Lass uns endlich nüchtern werden, könnte man auch sagen. Lass uns demütig werden. Und nimm uns unseren lächerlichen Eitel. Stolz. Und vor dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und wissen Sie, die englische Bibel hat dort eine ganz interessante Übersetzung in vielen Büchern. Da steht jetzt die Einfältigen, die Unmündigen, Babes, also wie Babys. Und das griechische Wort, was da steht, Nepios, das meint eigentlich Babys, die noch Milch brauchen, die noch nicht sprechen können, die völlig hilflos sind. Und das ist die einzig angemessene Haltung, sagt Jesus, mit der wir zu ihm kommen können. Dass ich meine Hilflosigkeit zugebe, das ist Demut. Dass ich bereit bin, Gott alles zu glauben, was er in seinem Wort sagt. Und das ist dann der Anfang wahrer Klugheit. Theo Lehmann hat das so schön formuliert, er hat gesagt, die Voraussetzung für den Glauben ist nicht die Dummheit, sondern die Demut. Und das Hindernis für den Glauben ist nicht die Bildung, sondern die Einbildung. Der Stolz. Ja, ich sage das gerne nochmal. Die Voraussetzung für den Glauben ist nicht die Dummheit, sondern die Demut. Und das Hindernis für den Glauben ist nicht die Bildung, sondern die Einbildung, nämlich der Stolz. Und dann macht Jesus aber deutlich, was die Rettung ist und was die Lösung ist. Und das ist C, Jesus schließt auf. Das ist Vers 27. Jesus schließt auf. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn will offenbaren. Das heißt, die Verbindung zu Gott entsteht nur über einen einzigen Kanal und da haben wir es wieder. Nur über einen einzigen Kanal. Es passt nur ein einziges Überbrückungskabel. Jesus ist der einzige Bevollmächtigte. Er sagt, alles ist mir übergeben, alles. Alles ist Jesus übergeben. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, alles Jesus. Er hat die einzige Vollmacht, die Vergangenheit zu bereinigen und meine Sünde zu sühnen. Er hat die einzige Vollmacht über die Zukunft, um das Gericht zu halten, weil er auferstanden ist. Und er hat die einzige Vollmacht in der Gegenwart, Menschen mit Jesus, mit dem Vater im Himmel zu verbinden. Mir ist alles übergeben, sagt Jesus, und das ist wörtlich so gemeint. Und dann weiter. Jesus ist der exklusive Sohn Gottes. Er sagt, mein Vater, von meinem Vater. Und daraus folgt, Jesus ist auch der Einzige, der den Vater wirklich kennt. Niemand kennt den Vater als nur der Sohn. in diesem exklusiven Sinne. Kennen heißt nicht nur einfach Wissen von, sondern kennen heißt aufgrund ihrer gemeinsamen göttlichen Natur in engster Gemeinschaft leben. Das heißt es. Niemand kennt den Vater als nur der Sohn, weil nur der Sohn die göttliche Natur des Vaters hat. Niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Und darum hat der Vater auch alles in die Hände des Sohnes gelegt, denn Jesus ist der Einzige, der darüber entscheidet, wer sonst den Vater kennen darf. War Ihnen das schon klar darüber, dass Jesus darüber entscheidet, ob Sie den Vater kennen dürfen oder nicht? Das steht hier so. Jesus sagt, niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. So, und jetzt steht das am Ende. Fast. Und wenn mit Vers 27 Schluss wäre und nicht noch 28, 29, 30 käme, dann könnte einem dieser letzte Satz Angst und Bange machen, wem es der Sohn offenbaren will. Und wenn dann einer sagen würde, aber was, wenn ich nur nicht dazugehöre? Was, wenn Jesus mich nun absichtlich, aus welchen Gründen auch immer, gezielt davon ausgeschlossen hätte? Was, wenn Jesus mir nun den Vater nicht offenbaren wollte? Verstehen Sie die Spannung, die dieser Vers 27 bedeutet? Und dann kommt Vers 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden geben. Wir verstehen diesen Vers 28 nur, wenn wir die Verse davor wirklich zur Kenntnis nehmen. Und jetzt kommt nämlich der Schluss, die Reaktion Jesu. Auf all diese verschiedenen Reaktionen kommt jetzt die Reaktion Jesu. Und die Reaktion gilt bis heute. Diese persönliche Einladung, die man auch den Heilandsruf nennt. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken oder ich will euch Ruhe geben, kann man auch übersetzen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Diese letzten Verse lasst uns noch anschauen, weil die alles auflösen. Jesus vergleicht seine Zeitgenossen mit dem Volk Israel in der Wüste. Und dieses Volk kam nicht zur Ruhe. Deswegen, ich will euch Ruhe geben. Die Mehrheit kam nicht in das versprochene Land. Die Mehrheit ging verloren aufgrund ihrer Schuld. Und im Hebräerbrief steht, es ist noch eine Ruhe vorhanden. Und diese Ruhe meint mehr als ein Gefühl. Also ich will euch Ruhe geben, ich will euch erquicken, ich will euch Frieden geben. Sondern Ruhe bedeutet, dass ich das Ziel erreiche. Ruhe bedeutet, dass ich bei Gott ankomme. Ruhe bedeutet, dass ich nicht verloren gehe. Ruhe bedeutet Erlösung und ewiges Heil. Das ist hier gemeint in diesem Vers. Ich will euch Ruhe geben, ich will euch erquicken, ich will euch ewiges Leben schenken. Ich will euch Frieden geben mit Gott. Das ist hier gemeint und nichts anderes. Nicht irgendwie so eine psychologische Beruhigung. Und damit sagt Jesus, erst wenn du erlöst bist, erst wenn du das Ticket für den Himmel in der Tasche hast, erst dann hast du wirklich Ruhe. Nur ich kann deinen Durst löschen. Also es geht hier nicht um ein subjektives Gefühl, sondern um eine objektive Tatsache. Darum geht's. Nicht um ein subjektives Gefühl bei dieser Ruhe, sondern um eine objektive Tatsache. Diese Ruhe bedeutet nicht Leidensfreiheit, diese Ruhe bedeutet auch nicht Untätigkeit. Aber diese Ruhe bedeutet mitten in Leid und mitten in harter Arbeit und mitten in Stress und mitten in manchmal flatternden Nerven, dass ich geborgen bin bei Jesus und getröstet bin bei Jesus und gewiss bin bei Jesus. Das bedeutet es. Und deswegen sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Mühselig, das können wir übersetzen mit abgeschuftet, von Anstrengung erschöpft, die ihr euch abgemüht habt. Die einen mühen sich ab um Lebenserfüllung. Ernst Bloch sprach von der Melancholie der Erfüllung, dass er sagte, man strebt nach einer Sache und dann hat man sie und dann ist man wieder traurig, wenn man merkt, sie macht einen nicht glücklich. Jeder erfüllte Wunsch erzeugt wieder Durst. Die nächste Reise muss noch weitergehen, das nächste Auto noch größer. Und Jesus sagt, ihr müht euch ab. Und Eleonore von Reuss hat in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelebt, ist viel rumgekommen, ist mit weitgereisten Leuten zusammengekommen und sie hat gesagt, ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh, sie kommen und schaffen und gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und kommen beladen mit Sünden und unbefriedigt zurück und dann, es ist noch eine Ruhe da, nämlich bei Jesus. Ablenkung, darum bemühen sich die anderen, diese ganze Vergnügungsindustrie lebt im Grunde genommen von diesen Mühseligen, weil die Zerstreuung brauchen. Weil sie es einfach nicht aushalten. RTL und dieser ganze, auch öffentlich-rechtliche Mist, der über das Fernsehen uns hineingeflutet wird, ist im Grunde genommen das Ergebnis dieser Ablenkungsmanöver. Und wenigstens so das kleine Glück. Wenn das große schon abgehakt ist, dann wenigstens das kleine, so ein bisschen Ablenkung, bisschen so meine eigene Welt, und dann der andere baut sich so seine eigene Karriere auf und lebt dann nur für seine Arbeit, und der andere baut sich sein Hobby auf und lebt nur für seinen Verein. Ja, und auch die Familie, so sehr sie uns von Gott als ein Uranliegen ans Herz gelegt ist, kann zu so einer Ablenkung werden, wenn ich davon den Sinn meines Lebens erwarte. Dass ich sage, mag es in der Welt zugehen, wie es will, ich habe immerhin noch meine Familie und da habe ich dann die Erfüllung. Ja, solange da nichts passiert. Und so spielen wir wie die Kinder im Sandkasten. Wir bauen uns unsere Welt auf und ahnen doch, dass diese Welt nicht die ganze Wirklichkeit ist. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig seid. Ihr mühselig seid mit euren ganzen religiösen Versuchen. Mühselig wie der Mönch Martin Luther, der auf den Knien rumgerutscht ist und trotzdem keine Gewissheit über Gott kam. Mühselig wie den Moslems, die nicht wissen bei all ihren Versuchen, ob am Ende Allah den Daumen senken oder heben wird. Was immer das Kismet für sie vorgesehen hat. Mühselig, das ist die Mühe, die wir uns selbst machen. Und dann das andere, mühselig und beladen, das ist das Passive, das ist die Last, die andere uns auferlegen. Sie suchen, was sie nicht finden. Was haben die Pharisäer den Leuten Lasten aufgelegt? 614 Einzelbestimmungen. 614. Und andere sagen, du musst das und das machen, wenn du zufrieden und geborgen sein willst. Du musst diesen Meditationskurs durchführen. Du musst vor allem erstmal Frieden mit dir selbst finden. Du musst dich annehmen. Du musst Ja zu deinem Schicksal sagen. Du musst unter Menschen gehen. Du musst fleißig sein. Du musst meditieren. Du musst über deinen Schatten springen. Du musst alles nicht so ernst nehmen. Du musst Sport treiben. Was auch immer. So viel Ratschläge und doch nur Lasten. Doch nur Lasten. Immer wieder neue Lasten. Und Jesus sagt, komm her zu mir. Lass dir doch nicht das alles draufpacken. Es hilft doch nichts. Und die schlimmste Last, mit der wir beladen sind, ist unsere Schuld. Ist unsere Schuld vor dem heiligen, lebendigen Gott, dem wir so unendlich viel schuldig bleiben. Und wir können uns noch so sehr mühen um Glück oder Ablenkung oder religiöse Ersatzbefriedigung. Es bringt alles nichts. Alle auf dem Holzweg, sagt Jesus. Aber allen kann geholfen werden. Kommt her zu mir, sagt er. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben. Ich will euch retten. Ich will euch eure Schuld vergeben. Kommt. Und was dieses Kommen dann bedeutet, das sehen wir zum Beispiel bei Jesaja 55, am Anfang von Jesaja 55, wo er sagt, kommt zu mir. Wir können das jetzt nicht mehr auslegen, aber ich will es wenigstens noch mal vorlesen und Sie bitten, das zu Hause für sich weiterzulesen. Jesaja 55. Wohl an ihr Durstigen, alle, kommt her zum Wasser. Und ihr kein Geld habt, kommt her und kauft, esst. Kommt her und kauft ohne Geld, umsonst, Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Und noch eine Therapie. Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen. Eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren. Die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Da knüpft Jesus im Grunde genommen an. Kommen, kommt er. Und kommen heißt Glauben. Kommen heißt ganz einfach Glauben. Jesus, Glauben. Johannes 6, Vers 35. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wissen Sie, wie die fast letzten Verse der Bibel lauten? Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und dann die Einladung unseres Herrn. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Komme, komm noch. Und diese Einladung ist universal. Alle, sagt Jesus. Aber das ist die Einschränkung, die ihr mühselig und beladen seid. Objektiv betrachtet sind das absolut alle mühselig und beladen. Aber angesprochen fühlen sich nur die, die das einsehen, die das zugeben. Das ist das, was Jesus am Anfang der Bergpredigt sagt. Selig sind die geistlich Armen. Selig sind die, die um ihre leeren Hände und Herzen wissen. Oder wenn der Herr Jesus sagt, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, sondern die Kranken, dann meint er nicht, dass die Gesunden wirklich gesund sind, sondern die Gesunden sind denen, die noch nicht gemerkt haben, dass sie krank sind. Und darum kommt. Und wisst ihr, kommen ist das Gegenteil von abmühen. Kommen heißt nicht religiöse Leistung bringen, sondern kommen ist gerade das Gegenteil. Kommen heißt Jesus meine leeren Hände hinhalten. Das heißt kommen. Umsonst sein Lebenswasser trinken. Und nun, letzter Gedanke, den der Herr Jesus uns dann zeigt. Das ist ein mögliches Missverständnis, dass jemand sagt, na gut, wenn es nichts kostet, ist es unverbindlich. Ich komme dann eben mal zu Jesus. Versuch's doch mal mit Jesus. Also das hat nichts geholfen, versuch's doch mal mit Jesus. Und vor diesem Missverstehen des Kommens will Jesus uns bewahren. Und darum beschreibt Jesus in den letzten Versen nochmal genau, was das heißt, zu ihm zu kommen. Das hat zwei Seiten. Das ist einmal diese Einladung, komm, völlig umsonst. Trink das Wasser und nimm es. Es ist völlig umsonst. Und wenn du zu Jesus kommst, dann kannst du aber nur so zu ihm kommen, wie du zu einem König kommst. Er wird dein Freund werden, dein Retter werden, dein Erlöser werden, deiner, der dir alle Geborgenheiten schenkt, dein Hirte werden. Und er ist zugleich dein König. Du kommst zu deinem König. Und deswegen die beiden letzten Verse. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und dann betont Jesus das extra nochmal, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was bedeutet das? Nimm mein Joch auf dich. Das ist keine Zusatzleistung, sondern das heißt, ich komme verbindlich. Das heißt es. Es heißt nicht, komm, aber eigentlich musst du dich noch mit diesen oder jenen religiös erfüllten Bedingungen bei mir einkaufen, sondern komm umsonst, aber komm verbindlich. Und das heißt, ich bleibe nicht auf Distanz. Ich behalte mir nicht das letzte Wort über mein Leben selber vor. Ich mache das, was wir gestern in Kapitel 10, 38, 39 gesehen haben. Ich nehme mein Kreuz auf mich. Das heißt, ich gebe das Selbstbestimmungsrecht über mein Leben ab und lege es in die Hände von Jesus. Er ist der König. Und damit wir das praktisch uns vorstellen können, gibt Jesus uns am Ende diesen Vergleich, dieses Bild mit auf den Weg. Mein Joch. Wir müssen das vor Augen haben. Ein Joch, das war Teil des Zaumzeugs bei Lasttieren. So ein Querholz an der Deichsel. Ich hoffe, Sie können sich das vorstellen. Und dieses Joch wird den Lasttieren über den Nacken gelegt. Man kennt das heute nur noch bei Ochsen. In der Antike wurde das manchmal auch bei Pferden gemacht. Und rechts und links am Joch werden dann die Zügel befestigt und quasi durch die Ringe hindurchgeschoben. Das heißt, Christ sein, unter dem Joch Jesu leben. Und was heißt das? Das heißt zwei Dinge. Einmal, das Joch lenkt mich. Das Joch lenkt mich. Ich lebe unter Jesu Joch. Er hält die Zügel in der Hand, mit denen das Joch gelenkt wird. Ich weiß noch genau, vor einigen Jahren gab es einen Mannschaftswettbewerb der Springreiter und Ludger Beerbaum mit seiner Stute Classic Touch, als der über den Parcours ging, da riss nicht genau das Joch, aber der Nasenriemen des Pferdes. Da waren die Zügel angebracht. Und die Folge war, dass der Reiter quasi freischwebend die Zügel in der Hand hatte und das Pferd nicht mehr lenken konnte. Und das Pferd kam allein über die Hindernisse nicht rüber. Es war führungslos, es war aus, weil die Verbindung von Joch und Zügel gerissen war. Das Joch lenkt mich. Also das ist entscheidend, der Zügel. Und immer wieder die Frage, wer lenkt mich, wer bestimmt über mein Leben? Und Jesus sagt, komm, nimm mein Joch auf dich. Lern von mir. Lass dich in eine ganz enge Jünger-Meister-Beziehung hineinnehmen. Ein Christ ist einer, der sich glücklich schätzt, dass Jesus sein Chef ist und sein Lehrer und sein Meister. Und dann das Zweite, was mit dem Joch ist. Und das betont der Jesus ganz zum Schluss. Sein Joch lenkt uns nicht nur, sondern sein Joch passt uns. Das sagt er am Ende. Mein Joch ist sanft. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Sein Joch passt uns. Das Joch der Pharisäer passte nicht. Da haben die sich wundgescheuert. Aber das Joch von Jesus passt. Es scheuert uns nicht die Haut kaputt. Warum? Das liegt an seiner Person. Er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist Jesus. Und das hat überhaupt nichts mit Kitsch zu tun. Ich weiß nicht, die vorherige Generation, also die Generation meiner Großeltern etwa, da gab es ja noch manchmal diese Bilder, diese Genrebilder von Jesus, der Jesus auf einer Wiese umgeben von Schafen, und er hatte meistens so ein unförmiges, schwammiges Gesicht, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Das wirkte so kraftlos irgendwie. Das ist nicht gemeint, sondern sanftmütig, das heißt, ich bin liebevoll. Im Gegensatz zu hartherzig, ich helfe euch. Und ich komme euch ganz nah, im Gegensatz zu Allah. Ich bin nicht hochmütig, sondern ich komme zu den Zöllnern und zu den Sündern. Und darum mussten sich auch die Ausgestoßenen, die mussten keine Angst vor Jesus haben. Sie haben dann, wenn sie ihm begegneten, größte Ehrfurcht vor ihm gehabt. Aber sie merkten, sie mussten keine Angst vor ihm haben. Und sie konnten sich öffnen vor ihm. Und darum haben sich die Kinder, ist doch interessant, die Kinder haben sich in die Nähe von Jesus getraut. Die waren gerne in der Nähe von Jesus. Das ist der Grund dafür, dass er sagt, ich bin sanftmütig. Und darum könnt ihr sicher sein, mein Joch passt. Das ist Maßarbeit. Es scheuert euch nicht wund. Es macht euer Leben nicht eng und klein. Es überfordert euch nicht. Aber es nimmt euch ganz entschieden unter meine Führung. Jesus hat seine starke Autorität immer wieder deutlich gemacht, als er den Tempel mit dieser Peitsche quasi leergefegt hat von den ganzen, die den missbraucht haben. Der Herr Jesus hat durchgezogen wie kein anderer. Aber er ist zugleich der Starke, vor dem die Bösen zittern. Und der für die, die sich zu ihm flüchten und fliehen, der ist, dessen Joch passt, der Handarbeit macht. Unser Joch trägt das Luxussiegel Made by Jesus. Und darum muss keine Angst haben, dass er unter diesem Joch kaputt gemacht wird, sondern er führt uns und er bringt uns sicher ans Ziel. Das ist Matthäus 11. Und Martin Lloyd-Jones hat einmal eine lange Predigtreihe über dieses Kapitel gehalten und die wurde dann später veröffentlicht unter dem Titel The Heart of the Gospel, das Herz des Evangeliums. Und das ist es hier. Sie haben hier das ganze Evangelium wunderbar zusammengefasst. Die Reaktionen auf Jesus, das Evangelium ist hineingeworfen in diese Welt und Menschen werden zum Herrn aller Herren, zum König aller Könige gerufen. Und jetzt müssen sie reagieren und jetzt musst du reagieren. Hast du schon reagiert? Und sie müssen sich vor Jesus verantworten. Und da sind die Zweifler da, wie Johannes, die mit sich kämpfen und denen Jesus eine liebevolle, aber sehr entschiedene und klare Antwort gibt und sagt, ich diskutiere nicht mit dir, aber ich zeige dir die Fakten und ich rufe dich, komm und ärgere dich nicht an mir. Und dann sind da die, die ihn brüsk ablehnen und dann sind da die Gleichgültigen, die einfach so leben, als ob Jesus nicht da wäre. Und gerettet werden am Ende nur die Unmündigen, die Babys, die Demütigen, die sagen, ich brauche dich, Jesus, und bitte, bitte nimm mich an, nimm mich unter dein Joch. Das wünsche ich Ihnen so sehr, dass Sie, wenn Sie noch nicht unter dem Joch von dem Herrn Jesus leben, dass Sie diesen Schritt endlich tun und dass Sie verbindlich werden vor Jesus und dass er Ihnen diese Demut wirklich schenkt, dass Sie sagen, ohne dich habe ich nichts und bin ich nichts, was am Ende wirklich zählt. Ich bin ein Sünder. Was ich habe, ist, was du mir als dein Geschöpf geschenkt hast. Aber ich habe so viel damit kaputt gemacht und so viel versäumt. Aber Herr Jesus, schenk mir diese Ruhe, schenk mir diesen Frieden, schenk mir diese Vergebung. Und ich möchte von heute an keinen Schritt mehr tun, ohne unter deinem Joch geführt zu werden. Und wenn Sie zu Jesus gehören, dann danken Sie ihm ganz, ganz neu dafür, dass er Ihr liebevoller Herr ist, dass er Sie schon über Jahre hinweg unter seinem Joch führt. Manchmal haben Sie diese Führung vielleicht deutlicher gespürt als in anderen Situationen. Manchmal haben Sie vielleicht gedacht, oh, wo ist er jetzt? Aber er hat Sie nie losgelassen. Er hat Sie nie im Stich gelassen. Und er wird Sie sicher ans Ziel führen. Unter seinem gnädigen Joch. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir. Danken dir, dass du uns dieses Kapitel 11 geschenkt hast und dass da das ganze Evangelium drin ist und dass wir in dein Herz schauen dürfen und dass du uns das selbst sagst mit deinen eigenen Worten. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden geben und nehmt auf euch mein Joch, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Herr Jesus, das glauben wir dir und wir beten dich dafür an. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, würden wir uns freuen. Kontoempfänger, Förderverein für Mission, Kontonummer 617067, Bankleitzahl 5206041. Das ist das Geldinstitut der Evangelischen Kreditgenossenschaft. Verwendungszweck, Stichwort Internetpredigt. Sie sind herzlich eingeladen, uns auch persönlich im Gottesdienst zu besuchen. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr. Anschrift: Alter Flughafen 18, 30179 Hannover. Weitere Informationen finden Sie unter www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.